Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und ich möchte Sie in das Programm des Konzerts zum Dresdner Gedenktag am 13. Februar einführen. Auf dem Programm steht die 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Dazu ist der Film Oh to Believe in Another World von William Kentridge zu sehen. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Michael Sanderling. Die 7. und die 8. Sinfonie von Schostakowitsch waren beides Kriegssymphonien, das ist sehr deutlich. Die 7. Sinfonie, die sogenannte Leningrader Sinfonie, hat man deuten wollen als Vorausschau eben doch des Sieges der Roten Armee. Trotz der Belagerung der Stadt Leningrad hat eben Schostakowitsch während dieser schwierigen Zeit diese Sinfonie verfassen können und sie wurde allgemein eben auch als sehr optimistisch empfunden, obwohl die Schrecken des Krieges da auch deutlich dargestellt wurden. Die 8. Sinfonie ist dann ziemlich anders. Die konzentriert sich diesmal wirklich alleine auf die Kriegsschrecken. Es ist ein sehr düsteres Werk, auch teilweise ein sehr lautes Stück. So Kriege sind ja auch immer damit verbunden, dass es einfach ohrenbetäubenden Lärm gibt. Zumindest der Zweite Weltkrieg, der wahrscheinlich Lautstärke-Orgien hervorgebracht hat, die in der Geschichte bis dahin unbekannt gewesen waren. Die nächste Sinfonie, dann die 9. Sinfonie, ist ein sehr merkwürdiges Werk. Man hatte eigentlich von Schostakowitsch eine ganz groß angelegte 9. Sinfonie erwartet, in der Art von Ludwig van Beethovens berühmter 9., möglichst noch mit Chor. Und was Schostakowitsch lieferte, war aber etwas ganz anderes. Eine sehr kurze, sehr entspannte, sehr heitere Sinfonie, der alles Pathos fehlte. Das war allerdings auch eine Zeit, in der Schostakowitsch große Schwierigkeiten hatte mit der offiziellen Kulturpolitik. Er musste sehr, sehr vorsichtig sein und es galt eigentlich schon als Affront, dass Schostakowitsch mit seiner 9. keine Feier des großen Führers Josef Stalin lieferte, sondern eben dieses eher entspannte Werk. Nach Stalins Tod fühlte sich dann Schostakowitsch endlich frei, auch eine Musik zu schreiben, ganz unabhängig von irgendwelchen Vorgaben, ganz unabhängig auch von kriegerischen Ereignissen, die sich vielleicht widerspiegeln würden in seiner Musik. Und er hat mit seiner 10. Sinfonie ein ganz ausgedehntes Werk geschrieben, was man so als eine Art Zusammenfassung vielleicht auch verstehen kann von all dem, was ihn in den zuvor liegenden Jahren bewegt hat. Es ist dann eben auch ein ziemlich ausgedehntes Werk geworden mit 4 oder, wenn man die Einleitung des Finales hinzurechnet, sogar 5 Sätzen. Und es ist eine Musik, die endlich mal wieder die ganze Bandbreite von Schostakowitschs kompositorischem Können zeigt, die sich nicht so sehr konzentriert auf eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte Absicht, sondern zunächst einmal über weite Strecken auch reine Musik ist. Deswegen folgt sie in der Form auch ja den klassischen Modellen. Ein sehr ruhiger erster Satz, dann ein Scherzo an zweiter Stelle, eine Art Walzer an dritter und ein schnelles Finale mit einer langsamen Einleitung. Der einzige Satz, den man wirklich auf konkrete Zeitereignisse hat beziehen wollen, das ist der 2., ein sehr bösartiges, grimmiges Scherzo, was immer als Porträt von Stalin angesehen wurde. Ein wirklich sehr fürchterliches Porträt, eine ganz grauenhafte, mit Absicht grausige Musik, die da von Schostakowitsch präsentiert wird. Allerdings ist dieser Satz relativ kurz und solche bösartigen Scherzo-Sätze hatte es eigentlich auch schon bei Ludwig van Beethoven gegeben. Das Scherzo der 9. Sinfonie ist ein Beispiel, auch in den Streichquartetten und in den Klaviersonaten finden sich manchmal solche bösartigen Scherzo-Sätze. Bei Schostakowitsch geht das dann, wie gesagt, sehr schnell vorüber und es folgt eine Art Walzer, der aber so ein bisschen kaputt klingt, nicht mehr so ganz heile und etwas sehr resigniert auch. Der erste Satz allerdings, der hat ein sehr großes Gefühlspanorama. Er beginnt ganz, ganz leise, ganz tastend in den tiefen Streichern. Nur Celli und Kontrabässe spielen zu Anfang und kommt dann erst ganz allmählich in Gang, in einer Weise, die man auch sonst von Schostakowitsch ganz gut kennt. Dann gibt es auch schon große Steigerungen, aber insgesamt bleibt die Musik doch eher zurückhaltend. Es gibt auch wunderschöne Soli. Schostakowitsch hat ja vielleicht mit die schönsten Holzbläser-Soli der gesamten Musikliteratur geschrieben. Wenn also Flöte, Oboe und Klarinette anfangen zu singen, dann ist das wirklich immer ein Fest für die Ohren. Der letzte Satz hat dann, was allerdings etwas ungewöhnlich ist, eine ziemlich ausgedehnte, langsame Einleitung, die dann auch in Moll steht und eigentlich eher so klingt auch ein bisschen wie ein Klagegesang. Das eigentliche Finale ist dann aber sehr fröhlich, fast in der Art von Haydn, so im Zweivierteltakt mit vielen Sechzehnteln. Diese Fröhlichkeit wird allerdings kurz vor Schluss noch einmal unterbrochen durch einen Rückgriff auf diesen bösen zweiten Satz. Der kann sich allerdings nicht durchsetzen. Und da bringt Schostakowitsch etwas sehr deutlich, was er auch sonst in anderen Werken macht. Er benutzt nämlich die Initialen seines eigenen Namens als Tonvorrat. D, S, C, H sind ja alles Töne, die existieren wirklich als Tonnamen. Also Schostakowitsch hat dann eben auch auf die deutschen Tonbezeichnungen zurückgegriffen und das S seines Namens eben als deutsches S für den Ton S gedeutet. Allerdings passen diese Töne nicht so recht in die Grundtonart der Symphonie. Die ist nämlich E-Moll, beziehungsweise im letzten Satz E-Dur. Und da ist eigentlich nur der Ton H gemeinsam. Es ist dann doch so, dass dieses DSCH wie ein Widerstand wirkt, als ob sich der Komponist wirklich gegen die schrecklichen Zeiten immer selbst behaupten wollte. Viel von Schostakowitschs Musik ist ja auch in diesem Sinne gedeutet worden als Widerstand des Individuums gegen die übermächtige Staatsmacht. Dieser letzte Satz ist zwar sehr fröhlich und in der Art von Haydn über weite Strecken geschrieben, aber Schostakowitsch gibt dem eine Metronomzahl, also eine Tempoangabe, die geradezu irrsinnig schnell ist, also für das Orchester eigentlich kaum auszuführen mit rasend schnellen Sechzehntelläufen. Und da ist natürlich die Frage, ob durch dieses wahnwitzige Tempo nicht auch ein kleines Fragezeichen noch gesetzt werden soll, so in der Richtung, dass der ganze Optimismus dieses letzten Satzes eben doch auch etwas überdreht ist, sozusagen ein Zwangsoptimismus, dass man zwar froh ist, dass die Stalinzeit vorbei ist, aber dass man sich doch dazu zwingen muss, jetzt frohgemut und optimistisch in die Zukunft zu schauen. William Kentridge hat zu dieser Symphonie einen Film zusammengestellt. Er hat es ausdrücklich gesagt, dass es nicht so sein soll, dass dadurch die Musik praktisch zur Filmmusik degradiert wird, sondern es ist eher umgekehrt, dass der Film eine Art Begleitung zu der Musik liefert. Kentridge ist ja ein sehr vielseitiger Künstler. Er hat auf allen möglichen Gebieten gearbeitet, mit allen möglichen Medien, Zeichnung, Skulptur, auch sehr interessante Collagen gemacht. Und all das benutzt er dann auch für seinen Film. Da tauchen auch die Gestalten auf aus Schostakowitschs Lebensumfeld. Natürlich Lenin, Stalin, Majakowski taucht auf und Lilia Brick. Aber es ist doch so, dass der Film keine zusammenhängende Geschichte erzählen will, sondern es gibt immer nur Hinweise eben auf die Zeit, in der Schostakowitsch lebte und auf die Figuren, die für sein persönliches Leben und auch sein berufliches Leben wichtig waren. Das ist doch insgesamt dann eine sehr originelle Art eben des Verhältnisses von Musik und Film, dass eben die Musik dann doch auch gänzlich erhalten bleibt in ihrem Eigenwert und man aber trotzdem dann zusätzlich noch neue Assoziationsräume erschlossen bekommt, die eben dann durch die Filmbilder hervorgebracht werden. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Freitag, den 13. Februar um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.